Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox.
Alles klar. Gut, dann fange ich einfach mal an. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Am Bistro mit der Vox. Heute habe ich bei mir Joel Adami, der in der aktuellen Ausgabe ein Essay geschrieben hat zum Thema künstliche Intelligenz oder wie Joel es schreibt, sogenannte künstliche Intelligenz. In der Weihnachtsausgabe, die ist ja immer ein bisschen dicker, da haben wir einen kleinen Themenschwerpunkt auf künstliche Intelligenz gelegt. Und Joel, du steigst ja gleich ein in deinem Essay mit der Aussage, je mehr ich über sogenannte künstliche Intelligenz lerne und je mehr Experimente ich mit ihr mache, umso weniger will ich sie benutzen. Weißt du noch, was der Moment war, in dem deine Skepsis gegenüber KI am stärksten gewachsen ist?
Das ist schwer zu sagen. Also im Essay gibt es ja diese eine Szene, die ich erkläre, wo ich fast mein Handy auf den Tisch gehauen hätte, um es zu reparieren, weil ich halt einen Ratgeber gefunden habe, der das vorgeschlagen hat. Nachher habe ich dann rausgefunden, dass das ziemlich offensichtlich von ChatGPT oder irgendeiner anderen KI generiert worden ist. Dieser Text halt einfach Unsinn war. Und ich weiß nicht, ob das jetzt der Moment war, wo ich dachte, okay, das ist alles Quatsch. Ich habe das wahrscheinlich davor auch schon mir öfters gedacht. Ein Text oder ein Podcast, den ich gehört habe, den habe ich auch verlinkt, glaube ich, irgendwo im Artikel. Der heißt Tech Won't Save Us, also Technologie wird uns nicht retten. Und da gab es halt ein Interview mit Emily M. Bender, die sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und sehr viel dazu veröffentlicht hat und geschrieben hat. Das ist eine Sprachwissenschaftlerin, die halt sehr lange eigentlich in dem Bereich von wie können Computer mit menschlicher Sprache umgehen, gearbeitet hat und irgendwann halt festgestellt hat, okay, jetzt reden einfach alle von KI, aber eigentlich machen die genau das Gleiche mit den großen Sprachmodellen, wie ich die ganze Zeit gemacht habe. Und ich weiß aber, dass das keine KI ist, und die hat das eigentlich ziemlich gut erklärt und auch gleich so diese ganzen Begriffe ein bisschen entkräftet und halt andere vorgeschlagen. Und das war für mich schon sehr prägend, und seitdem habe ich einfach ein bisschen eine andere Brille, und je mehr ich drauf schaue, umso mehr denke ich mir eigentlich, okay, man muss schon einfach sehr skeptisch sein gegenüber diesem Hype.
Du hast es jetzt in der Szene schon mal ein bisschen beschrieben, und zwar hast du dein Handy fast gegen den Tisch geklopft aufgrund von Informationen, die du im Netz gefunden hast. Und diese Informationen waren nicht vom Menschen gemacht, sondern KI generiert. Und das hat Auswirkungen auf die Informationsqualität im Netz. Das schreibst du ja auch in deinem Essay. Kannst du uns kurz erklären, was damit gemeint ist und ob es deiner Meinung nach Maßnahmen gibt, um diese Entwicklung zu stoppen oder umzukehren?
Also was einem einfach auffällt oder was mir zumindest auffällt, wenn ich so Sachen suche, ist, dass die Qualität der großen Suchmaschine, die wir alle gelernt haben zu benutzen, Google, sehr stark abgenommen hat und es sehr oft so wirkt, okay, ich gebe etwas ein und erstmal kriege ich dann 20 Seiten, die alle irgendwie gleich ausschauen, wo halt irgendwas draufsteht, und wenn ich es näher anschaue, dann ist das ziemlich offensichtlich, dass das KI generiert ist. Teilweise sieht man das auch noch, weil dann irgendwelche so Phrasen dazwischen stehen, die halt von ChatGPT stammen oder auch nicht. Und das ist jetzt keine Entwicklung, die mit ChatGPT angefangen hat. Also die gab es schon davor. Dieses Search Engine Optimization, das ist halt einfach ein zweischneidiges Schwert, ne? Die einen versuchen halt ihre Informationen, oder alle versuchen halt ihre Informationen, ihre Webseiten so gut wie möglich in den Suchmaschinen oder in der großen Suchmaschine zu ranken oder weit vorne zu bringen. Und das führt halt dazu, dass Leute halt diese Tricks rausfinden, wie mir das am besten geht, wie dieser Algorithmus funktioniert. Der steuert dann wieder gegen. Und man hat so ein Katz-und-Maus-Rennen zwischen den Leuten, die eigentlich nur ganz vorne sein wollen und überhaupt keine Informationen haben, und den Suchmaschinen. Und KI oder halt diese Einfachheit, Texte zu generieren, führt halt dazu, dass das unglaublich schwierig ist, für Google da noch gute Resultate aufzuzeigen. Und was halt dazu kommt, ist, dass Google halt auch sehr überzeugt ist von KI und selbst ihre eigene KI noch drauf ploppt und wir dann irgendein Wort eingeben oder nach irgendwas suchen und statt dass wir eine Liste von Websites kriegen, kriegen wir erstmal eine Zusammenfassung, die Googles KI geschrieben hat und die vielleicht stimmt, vielleicht auch nicht, die vielleicht einfach aus irgendwelchen vielleicht weniger guten Quellen oder weniger vertrauenswürdigen Quellen Zahlen zusammengeklaubt hat. Also es gab da zum Beispiel diesen Fall, da ging es um den IQ, den Durchschnitts-IQ von verschiedenen Ländern und da hatte halt so eine sehr rassistische Organisation, die hatte eine Liste gemacht mit, in diesen Ländern ist der IQ besonders niedrig und wenn man dann den Namen von so einem Land eingegeben hat und IQ, dann ist halt die Zahl gekommen, die in deren Liste stand. Abgesehen davon, dass man den IQ als Messung von Intelligenz sowieso in Frage stellen sollte, war es hier halt einfach so, dass diese Zahlen nicht gestimmt haben, dass die sehr cherry-picked waren und die KI oder in dem Sinne halt Google, halt einfach diese Zahl ausgespuckt hat, ohne dass man wirklich auf die Quelle verwiesen hat. Und das verleiht dann Leuten, die einfach irgendwas erfinden, eine viel größere Autorität, als sie eigentlich haben sollten. Genauso ist es auch, wenn dann statt den ersten drei Sätzen oder der Beschreibung, die eine Website selbst ausspuckt, wenn dann eine KI das zusammenfasst. Also das macht Bing von Microsoft, die machen das. Und wenn man dann zum Beispiel DuckDuckGo benutzt, das basiert sich auf Bing, dann ist jetzt auch schon, man sucht irgendwas, man gibt vielleicht sogar Wikipedia mit ein und das erste Suchergebnis ist natürlich der Link, den man klicken will, aber die Beschreibung darunter ist irgendwas KI zusammengefasstes, wo dann oft auf irgendwie ich es erlebe, dass der englische Artikel auf Deutsch zusammengefasst wird. Was man dagegen tun kann, das ist natürlich sehr schwer. Also wenn das erstmal im Netz ist, dann kommt das ja sehr schwer wieder da raus. Und wenn das erstmal im Index der Suchmaschine ist, dann kommt das da auch noch schwerer raus. Also da müsste eigentlich die Suchmaschine selbst gegensteuern. Und es gibt ja für ganz viele Sachen, die es im Netz gibt, also zum Beispiel soziale Netzwerke, da gibt es dann immer Leute, die so Alternativen basteln, die dann mehr oder weniger erfolgreich sind. Aber für Suchmaschinen gibt es noch nicht wirklich eine Alternative. Also da zweifle ich auch daran, dass irgendwer wirklich die Ressourcen hat, um das gut aufzuziehen. Und das wird tatsächlich ein Problem werden. Also Informationen werden immer schwieriger zu finden werden. Es gibt mittlerweile schon eine Seite, die heißt udm14.com. UDM14 ist der Code, den man an eine Google-Suche anhängen kann. Also das ist dann so, und UDM ist gleich 14. Und das entfernt all den Google-eigenen KI-Sachen, die ich jetzt alle beschrieben habe, diese Zusammenfassungen und so weiter, das wird dann alles weggemacht. Das ist quasi so ein Code, den Google intern hat und das hat halt irgendwer herausgefunden und den kann man über udm14.com kann man dann die Google-Suche benutzen ohne den KI-Quatsch. Das hilft aber nicht, um die Sachen rauszufiltern, die sowieso im Netz sind. Also das ist halt dann nur quasi das Interface ist ein bisschen anders. Das macht die Sache nicht einfacher. Also da habe ich tatsächlich wenig Hoffnung, dass sich das in den nächsten Monaten oder Jahren wirklich verbessern wird.
Das ist ja aber schon mal ein nützlicher Trick. Also dass die Informationen, die KI generiert sind im Netz, dass die sich potenzieren, das denke ich auch, das sieht man ja auch schon alleine an E-Books. Also dadurch, dass man zum Beispiel bei Amazon ja jeder ein E-Book einstellen kann, tauchen auch plötzlich, wird der Markt überschwemmt von KI-generierten E-Book-Inhalten, die man dann kauft in der Hoffnung, etwas Gutes zu bekommen und dann liest man das und dann wird schnell klar, dass das nie ein Mensch gesehen hat, so im schlimmsten Fall. Das war ja nicht dein erster Artikel zum Thema künstliche Intelligenz. Und was mir aufgefallen ist bei deinen Artikeln, also ich habe mir schon ein paar gelesen dazu, ist, dass du immer einen Aspekt reinbringst, den ich oft vermisse, wenn es um diese Ethikdebatte über KI geht. Also meistens geht es ja dann um Datenschutz, woher kommen die Daten? Und da geht es auch um, was du vorhin beschrieben hast, mit dem, inwieweit werden Vorurteile in den Daten verarbeitet. Das ist dann oft ein Punkt in der Ethikdebatte. Du bringst aber eigentlich auch immer den Aspekt des ökologischen Fußabdrucks rein, der mit solchen Technologien einhergeht und auch, ich sage jetzt mal, die Umstände in der Produktion von solchen großen Sprachen. Sprachmodellen. Könntest du das nochmal für unsere Zuhörerinnen zusammenfassen?
Also ich denke, dass das ziemlich wichtig ist, sich dieser Materialität von allen IT-Anwendungen bewusst zu sein. Aber halt bei künstlicher Intelligenz ist es halt nochmal stärker der Fall. Und es wird auch, glaube ich, so wie das vermarktet wird, sehr als so eine Art Geist, eine Art Bewusstsein, was irgendwo in der Cloud schlummert. Dieses Wort Cloud ist ja auch sehr gut gewählt. Also die Cloud ist der Computer von irgendjemand anderem, meistens irgendein großes Rechenzentrum. Wenn man sich das vor Augen führt, das wirkt dann schon viel, viel weniger ätherisch und viel weniger immateriell, wie es dann dargestellt wird. Ne? Weil das sind keine Wolken, das sind Computer aus Metall und Silikon und allem, was dazugehört. Da fängt es ja an, ne? mit den Rohmaterialien. Das ist ja eine Debatte, die wir vor allem bei Elektroautos kennen, aber das hört ja nicht dort auf. Also Lithium braucht man auch für alle möglichen anderen Akkus in Computern und in Servern und so weiter. Und die brauchen auch alle Strom, die brauchen auch alle eine Kühlung. Das wird meistens mit Wasser gekühlt. Da gibt es dann auch verschiedene Methoden und dann hängt es auch ein bisschen davon ab, welche benutzt wird, ob dieses Wasser weiterverwendet werden kann oder nicht. Damit fängt es erstmal an. Also man muss diese Computer ja irgendwo hinstellen, die müssen Strom kriegen. Da gibt es dann schon irgendwelche irren Pläne von wegen Facebook. Wir wollen jetzt 3 Atomkraftwerke bauen, um unsere KI damit aufzubauen oder zu betreiben. Ich zweifle daran, dass das je passieren wird, aber es gab schon ganz andere Überraschungen. Und dann gibt es natürlich den Aspekt auch von, wie werden diese Programme trainiert, wie werden diese großen Sprachmodelle trainiert. Einerseits heißt das ja mal, dass die Daten des gesamten Netzes, quasi alles, was irgendwie im Internet zu finden ist, das wird abgerufen und das wird dann in diese Maschinen oder in diese Programme eingespeist. Das ist auch etwas, was viel Energie und Bandbreite kostet. Eine Zeit lang wurde das halt von einigen wenigen Organisationen, Institutionen gemacht und in dem letzten Jahr, lese ich vermehrt, dass es immer mehr dieser Bots gibt, die das Internet quasi richtig abgrasen. Und deswegen laden diese Programme dann alle möglichen Dateien runter und das auch immer und immer wieder. Und das ist für Betreiber von kleineren Seiten teilweise ein Problem, weil das halt echtes Geld kostet, wenn man so viel Bandbreite benutzt. Und diese Bandbreite kommt aber niemandem zugute, außer diesem Training von diesen Maschinen, die vielleicht mit dieser einen Datei überhaupt nichts anfangen können. Das weiß man ja am Anfang nie. Genau, und dann kostet das einfach sehr, sehr viel Energie. Also ich tue mir schwer damit, jetzt immer dann irgendwelche Zahlen und Vergleiche zu nennen, weil sich das auch immer ändert. Diese Firmen versuchen ja auch möglichst effizient zu sein, aber man muss sich einfach vorstellen, dass das halt auch diese Prozessoren, die gebaut werden, viele davon kommt ja von Nvidia, das ist ja eine Firma, die eigentlich Grafikkarten hergestellt hat. Und jetzt halt diese speziellen Module, Recheneinheiten herstellt für das Training von großen Sprachmodellen. Die haben selbst mit ihrem neuesten Modell Probleme mit der Kühlung. Also einfach, weil das so viel Energie zieht und weil sie möglichst viel Prozessorleistung auf möglichst wenig Raum tun wollen, dass sie selbst schon Probleme mit der Kühlung haben, um das zu entwickeln. Und das von einer Firma, die das seit Jahren macht, die eigentlich sehr viel Erfahrung hat. Also da zeigt auch dieser Energiehunger, das Auge hungriger als der Mund teilweise. Genau, also das ist das eine. Beim Training kostet das natürlich sehr viel Energie und Wasser für die Kühlung. Und dann gibt es natürlich sowas wie den laufenden Betrieb auch. Das ist vergleichsweise weniger energieintensiv, aber kostet immer noch Rechenleistung, kostet immer noch Bandbreite zu den Anfragen. Das ist ja dann zurückgeschickt, da werden Bilder generiert, da wird Ton generiert, da werden teilweise Videos generiert. Das kostet alles Rechenleistung und das potenziert sich natürlich. Und wenn man dann hört, dass Firmen wie Microsoft, die eigentlich vor ein paar Jahren gesagt haben, wir wollen bis 2030 klimaneutral sein und das so ein bisschen angekündigt haben wie, ja, das ist wie in den 60ern, als die Menschheit zum Mond geflogen ist, das ist jetzt unser großes Projekt, dass wir versuchen, CO2-neutral zu werden. Und jetzt sagen sie halt, ja, jetzt durch KI, leider ist der Mond jetzt 3-mal so weiter weg wie vorher. Ist er halt nicht, also CO2-neutral werden ist immer noch gleich schwierig oder nicht so, aber die Voraussetzungen haben sich halt geändert und man hat halt die Entscheidung getroffen, dass man so viel Energie in das Training von großen Sprachmodellen setzen will. Das Problem, das habe ich im Artikel nur kurz anschneiden können, eins der Probleme, die diese Firmen jetzt alle haben werden, ist, dass das Return on Investment quasi, wenn ich dann dieses Wort aus der Finanzsprache benutzen darf, dass das immer kleiner wird. Also man betreibt immer einen größeren Aufwand, versucht mit noch mehr Daten ein großes Sprachmodell zu berechnen, zu trainieren, und die Verbesserung davon, das werden immer kleinere Schritte. Also teilweise gibt es auch Gerüchte, dass die dann schlechter werden, vielleicht auch, weil sie KI-generierte Texte selbst wieder zum Training benutzt werden und so weiter. Aber was halt einfach ist, diese großen Sprünge, die sind in den letzten 2 Jahren nicht wirklich passiert. Das heißt, wenn man jetzt versucht, immer besser zu werden, dann läuft man die Gefahr, dass man immer mehr Energie verbrauchen wird. Und dann, weil du Produktionsbedingungen gesagt hast, dann gibt es natürlich so zwischen ein Modell wird trainiert und ein Modell wird der Öffentlichkeit vorgestellt, gibt es irgendwie diesen Schritt, wo Menschen dabei sind. Also sei es um Texte, Bilder, Videos, Audios und so weiter zu taggen, zu klassifizieren, sei es um Modelle auf ihre Qualität zu überprüfen und zu schauen, okay, wenn ich das eingebe, was kommt da für ein Output raus und was sage ich dem Programm jetzt, was ein besserer Output wäre oder welche von diesen 2 Möglichkeiten ist besser. Also alles, wo Menschen ihre Meinung dazu abgeben, das passiert nicht irgendwo im Silicon Valley mit gut bezahlten Leuten, sondern das passiert vor allem in Ländern des globalen Südens, wo sogenannte Clickworker Centbeträge pro kleine Aufgabe, die sie machen, also einmal ein Bild klassifizieren, da kriegen sie dann weniger als einen Cent normalerweise für so Aufgaben und müssen dann sehr schnell unter harten Bedingungen ewig lang sich erstens mal jeden Dreck der Menschheit anschauen und klassifizieren und zweitens halt dann auch versuchen, das möglichst richtig und korrekt zu machen. Und das sind halt diese Arbeitsbedingungen, die sehr versteckt sind und die aber eigentlich dafür sorgen, dass das so gut funktioniert, wie es funktioniert. Also da steckt gar nicht so viel Machine Learning Magie drin, wie man meinen könnte, sondern sehr, sehr viel manuelle, menschliche Arbeit in diesen großen Sprachmodellen und in diesen KI-Anwendungen.
Also sehr viel menschliche Arbeit und auch Ressourcen in Form von Computern und Supercomputern. Jetzt hat ja zum Jahresende die Regierung in Luxemburg auch nochmal einen Schwerpunkt auf das Thema künstliche Intelligenz gelegt und angekündigt, dass ein Supercomputer namens Meluxina AI und eine AI Factory hier entstehen sollen im Kader von einem EU-Projekt. Der Staat hat dazu eine Investition über 60 Millionen Euro bewilligt. Wie schätzt du dieses Projekt ein? Also was denkst du dazu?
Also einerseits denke ich mir, diese 60 Millionen, die könnte man vielleicht woanders besser gebrauchen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass man überhaupt nicht forschen sollte. Man soll sich aber sicherlich vor Augen führen, dass diese 60 Millionen im Vergleich zu dem, was diese Firmen, über die wir jetzt geredet haben, wie Microsoft, wie OpenAI, die arbeiten ja zusammen, aber auch Apple und Meta und so weiter und Google, die stecken alle Milliarden in diese Forschung und in diese Ressourcen. Also mit diesen 60 Millionen oder mit dieser, ist es auf EU-Niveau 1 Milliarde und irgendwas, da wird man vielleicht nicht so viel erreichen, wie das dann klingt, so mit Supercomputer und AI Factory und so weiter. Grundsätzlich denke ich, dass es nicht schlecht ist, wenn man sagt, okay, wir machen das nicht als Privatfirma, sondern als Staat oder als öffentliche Forschungseinrichtung und stellen einerseits diese Ressourcen zur Verfügung und andererseits versuchen wir das dann in Bahnen zu lenken, die vielleicht nicht so profitorientiert sind, die vielleicht eher gemeinwohlorientiert sind. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass der luxemburgische Staat gerade in seinen Digitalisierungsbestrebungen sehr oft so Hypes hinterher rennt. Also es gab da auch diese ganzen Blockchain-Anwendungen, von denen man in den letzten Monaten nicht mehr so viel gehört hat, weil ja KI das neue Hype-Thema ist. Und diese Blockchain-Anwendungen, die waren relativ langsam und da haben ganz viele IT-Experten, eigentlich alle, die auf die man sich verlassen kann, haben gesagt, das ist eigentlich Quatsch, damit zu arbeiten. Das ist eigentlich nur ein Hype und das ist nur dazu da, um diese Kryptowährungen gesellschaftsfähig zu machen. Und also ich will jetzt das jetzt nicht komplett gleichsetzen. Ich denke, dass es durchaus interessante Anwendungen mit Machine Learning oder mit großen Sprachmodellen geben kann. Die kann es sicherlich auch im öffentlichen Bereich geben. Aber ich würde einfach vorsichtig sein, und ich habe das Gefühl, dass hier vor allem versucht wird, so zu tun, als sei man modern und als würde man auf Digitalisierung setzen und in die Zukunft investieren. Und in Wirklichkeit wären vielleicht ganz andere Anstrengungen und ganz andere Sachen nötig und vielleicht auch längerfristig sinnvoller, als jetzt da in 3 Jahren 60 Millionen Euro zu verballern. Und man weiß nicht wirklich, ob man dann eine Anwendung kriegt, die einem wirklich was bringt.
Jetzt ist in deinem Essay, wird deine kritische Sicht ja sehr deutlich, und du belegst sie ja auch mit vielen guten Argumenten und auch mit Expertinnenmeinung. Gibt es Einsatzbereiche, in denen du KI trotzdem als nützlich empfindest, oder würdest du sagen, die Menschheit wäre eigentlich generell ohne besser dran?
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass es Anwendungen gibt, die tatsächlich nützlich sein können und sehr nützlich sind. Also alles, was zum Beispiel Spracherkennung ist oder halt Audio zu Text, Transkribierung, empfinde ich als sehr nützlich. Man muss natürlich aufpassen, ne? Also ich habe das ja auch geschrieben, dass es dann Fälle gab, wo dann diese KI auf einmal Sätze hinzuerfunden hat oder Sachen erfunden hat, die Leute nicht gesagt haben, in einem Krankenhauskontext wohlgemerkt, wo das ja richtig gefährlich werden kann, wenn sich dann darauf berufen wird. Und man stelle sich das mal vor, wenn wer verhört wird und da erfindet die KI dann im Transkript was hinzu. Also das ist ja nicht auszudenken, was da für Konsequenzen sein können. Aber also ich glaube schon, dass Transkription etwas sein kann, was sehr nützlich ist. Auch Übersetzung für den Alltagsgebrauch kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine gute Anwendung ist. Und sonst gibt es andere Sachen vielleicht noch mehr. Also die Sprachmodelle, die beim Programmieren helfen, kann ich mir auch vorstellen, dass das gar nicht so die schlechteste Idee ist, wenn man dann weiß, wofür man sie benutzt, wie man sie benutzt. Und es kann natürlich nicht ersetzen, dass man lernt zu programmieren, genauso wie Übersetzungsprogramme nicht ersetzen können, dass man eine Sprache lernt. Also man kann sich vielleicht was übersetzen lassen und den Sinn verstehen und vielleicht auch sich helfen lassen bei der Formulierung von einem Text, den man übersetzen will. Aber es ersetzt halt nicht, dass man sich mit Sprachen beschäftigt. Mhm. Und da gibt es sicher einige andere Beispiele noch mehr, ne? Also was mir vor allem wichtig wäre, ist, dass man diesen Hype versucht ein bisschen zu begrenzen.
Weil du es gerade erwähnt hast, die zu den Übersetzungen oder KI und Übersetzung zu dem Thema, gibt es auch noch einen interessanten Artikel im aktuellen Heft. Zum Schluss habe ich dann noch eine Frage, und zwar, wenn du einen Aspekt des öffentlichen Diskurses über KI ändern könntest, welcher wäre das?
Also ich glaube, das Wichtigste wäre, dass man nicht mehr über künstliche Intelligenz reden, sondern über große Sprachmodelle oder halt über das, über was wir wirklich reden. Weil ich glaube, das ist so das für mich das größte Problem, dass wir da einen Chatbot haben und wir kleben den quasi so Wackelaugen an und vermenschlichen den. Und das mache ich jetzt auch, ich sage den Chatbot statt das Programm oder den Textgenerator. Also ne, je weiter man weggeht von diesem, das ist irgendwie wie eine Intelligenz, wie eine Person, wie eine Persönlichkeit, umso näher ist man an der Wirklichkeit. Das ist natürlich das Marketing von OpenAI, von all diesen Firmen, das ist gewollt, dass wir diese Programme sehr vermenschlichen, dass wir die wahrnehmen, als ob das irgendwie Intelligenzen mit Bewusstsein wären, und dann schätzen wir ihren Output natürlich auch viel, viel stärker, als das anders der Fall wäre. Und das ist für mich so das große Problem. Und das führt mich auch zu dem größten Punkt, nämlich der Verantwortung. Und es ist einfach so, dass diese Programme keine Verantwortung im juristischen Sinne oder einem anderen Sinne übernehmen können. Das können nur Menschen. Und deswegen sollten wir uns auch hüten, ihnen Verantwortung zu übertragen. Und das ist aber auch das, was gewollt ist mit dieser Vermenschlichung, dass man die Verantwortung von den Leuten, die das programmieren, die das verkaufen, die das in die Welt setzen, wegschiebt auf ein Programm. Und das Programm kann aber nie Verantwortung übernehmen.
Dann danke ich dir, Joel. Und Wer jetzt neugierig geworden ist auf das Thema und auf dein Essay, den ich sehr spannend zu lesen fand, also ich entdecke dann immer Dinge, die ich nicht bedacht habe, auch wenn ich mich schon länger mit dem Thema beschäftige, der kann gerne die aktuelle Weihnachtsausgabe der Vox, die ein bisschen dicker ist als gewohnt, im Kiosk finden, natürlich auch gerne im Abonnement oder online unter vox.lu. Und ansonsten wünsche ich dann frohe Feiertage unseren Zuhörenden und dir natürlich auch, Joel.
Danke sehr, wünsche ich dir und unseren Zuhörenden auch.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das wäre für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Denker Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Papaya Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.